Herzlich willkommen zur 8. Folge des Kulturpuls-Podcasts der Kubi Academy. Mein Name ist Anke von Heil und ich spreche hier mit ExpertInnen über Themen aus Kultur und Bildung. Heute habe ich zwei ganz besondere Gäste, Lukas Fleischmann und Ralf Würschinger von der Audioagentur Escucha. Mit ihnen werde ich mich über das Thema Audiowelten für den Kulturbereich unterhalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturpuls-Podcast, die ich heute machen darf mit zwei absoluten Profis des Podcastings. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, denn wir sind ja hier so ein bisschen in einem sehr niedrigschwelligen Setting unterwegs. Aber vielen Dank, lieber Ralf Würschinger und lieber Lukas Fleischmann von der Agentur Escucha, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Herzlich willkommen bei mir im Podcast Kulturpuls.
Ja, hallo Anke, grüß dich.
Hallo.
Ja, wunderbar. Also ihr beiden, ich habe schon gesagt, ihr seid absolute Profis, was das Podcasting angeht. Wir wollen uns gleich auch mal darüber unterhalten, was denn eben vielleicht auch Audiowelten für den Kulturbereich leisten können und was das vielleicht den Unterschied auch ausmacht, wenn man da professionell mit umgeht. Sag ganz kurz was zu euch, ansonsten gerne auch ergänzen, aber ihr habt eine schöne Kombination aus Studiengängen, die sich mit Geschichte, ne, Lukas und Ralf, ihr seid beide, also Ralf, du hast Ur- und Frühgeschichte studiert und Archäologie und Lukas, habe ich gesehen, du bist Historiker, also bringt beide denselben Background mit, aber eben auch beide noch eine Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung in Richtung Journalismus gemacht und habt euch 2021 mit Escucha, mit dieser Agentur, die sich eben auch auf solche Medienproduktionen, auf Audioproduktionen spezialisiert hat, selbstständig gemacht. Und da will ich gleich auch einiges von euch noch drüber wissen, wie das so geht. Aber wir fangen auch hier nochmal an und vielleicht immer, weiß ich nicht, Lukas, du als Erster und Ralf dann beim nächsten Begriff mit meinem kleinen Begriffe Ping-Pong, was so ein bisschen immer so eine kleine Wolke an Assoziationen zum Thema bringt. Also wir wollen uns unterhalten natürlich über den Vorteil von Audioproduktionen auch für den Kulturbereich. Und da ist natürlich mein erstes Stichwort hören, Lukas.
Fühlen.
Fühlen, ja. Das nächste lernen, Ralf.
Bücher.
Bücher, ja, auch mal was ganz Haptisches, ne? Analoges.
Ja, muss auch mal sein.
Muss auch mal, ist auch, also ich bin da total dafür. Lukas, Raum.
Hall.
Hall, ja.
Ja, ist unsere Arbeit, weil unterschiedliche Aufnahmeräume haben unterschiedliches Hallverhalten und es kann die beste Aufnahme zugrunde richten und deswegen ist für mich Raum mit Hall assoziiert.
Sofort, ja, okay. Dann, auch eine schöne Erweiterung von Raum, Ralf, Gedanken?
Gedanken, Geschichte.
Ja, Lukas, Unterhaltung?
Entertainment.
Mhm. Oder auch Edutainment, ne? Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ja, Entertainment. Ralf, Ansprache, was fällt dir dazu ein?
So persönlich wie möglich.
Mhm.
Finde ich
und
gut.
Lukas, ja, so persönlich wie möglich. Das ist schon mal ein Statement. Inspiration, Lukas.
Notwendigkeit.
Ja, also irgendwie schon auch eine Sache, wo man es nicht so einfach herzustellen, ne?
Nee, man kann sich forcieren, aber man braucht es trotzdem. Also das ist
man
so.
Man kann es nicht forcieren, ja, sehr guter Hinweis. Ralf, Entdeckung?
Abenteuer.
Mhm. Und jetzt, klar muss auch sein, Lukas, Technik.
Unterschätzt.
Ist unterschätzt. Oder auch manchmal, also ich bin ja immer so, dass ich denke, nicht nur die Technik um der Technik willen, aber ist auch spannend, unterschätzt. Und Ralf, dein letzter Begriff wäre Aufmerksamkeit.
Sehr wertvoll.
Sehr wertvoll. Und die Spanne der Aufmerksamkeit, die sinkt, oder? Damit sind wir doch schon wunderbar im Thema. Also danke für dieses kleine Spielchen und für diese Gedankensplitter, mit denen wir gleich vielleicht auch noch einiges weiter spinnen und denken und besprechen können, weil es sind eigentlich so die Rahmen, in denen wir uns alle auch bewegen. 2023 haben wir uns ja auch kennengelernt zu einer ganz besonderen Gelegenheit. Das ist an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ihr habt nämlich da den Digamus Award für in der Kategorie Podcasting gewonnen. Und das war mir eine persönliche und besondere Freude, dass wir den euch überreichen konnten. Wo habt ihr den nochmal stehen? Habt ihr eigentlich uns schon mal ein Foto geschickt damit?
Oje, habe ich da schon ein Foto geschickt oder ist es noch ausstehend? Ja, also das steht im Büro auf dem Schrank.
Beziehungsweise ja, wir haben es uns aufgeteilt. Schön. Ja, also wir haben damals geknobelt, wer nimmt jetzt die Urkunde mit und wer behält die Büste. Genau.
Richtig.
Und Ralf hat leider die Büste gewonnen. Ich hätte sie lieber bei mir gehabt, aber so ist es manchmal.
Ah ja, aber ihr könntet ja auch, guck mal hier in meinem Zimmer da im Hintergrund steht er auch.
Naja.
Ihr könntet den ja auch hin und her schicken und reisen lassen.
Genau.
Wobei, der ist auch ein bisschen empfindlich.
Vorsichtszerbrechlich, ja.
Ja, genau. Mach mal ein Foto, schick uns mal, dann tun wir das auch auf den Digamus Award Account.
Ja, gerne, mach
posten.
Ich.
Weil uns liegt ja immer sehr daran, auch zu gucken, was macht das und wie hat das euch eben auch vielleicht ein bisschen geholfen, so einen kleinen Award da stehen zu haben.
Ja, auf jeden
Aber
Fall.
Heute,
auf jeden
ja.
Fall. Und auf dem Schrank, das ist tatsächlich auch ein Ehrenplatz. Also es ist jetzt nicht so, dass es das einfach irgendwo steht, sondern jeden Tag, wenn ich ins Büro gehe, sehe ich den Award.
Ja, das ist schön und da kommt die Inspiration dann vielleicht auch. Wir haben das ja eben im Kontext auch von Museen, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf. Ihr seid viel in diesem Zusammenhang, ihr habt den Award ja für diesen wunderbaren Podcast, den ihr selber produziert, nämlich Bitte nicht anfassen, und ihr geht da vor allem zu kleineren und auch so ein bisschen Special Interest Museen, ja.
Genau.
Super geniale Sache. Möchte ich gleich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr drüber wissen. Aber auch für euch die Frage, was liegt denn ganz zu oberst auf dem Schreibtisch gerade? Lukas, magst du mal erzählen?
Ja, wir haben gerade ein großes Projekt, was wir gemeinsam mit dem Bundesarchiv erarbeiten. Das wird ein historischer Podcast sein, das wird ein Storytelling-Podcast sein mit mehreren Folgen. Ich glaube, eines unserer aufwendigsten Projekte bislang. Und weil wir das in zwei Sprachen produzieren, sind wir gerade dabei, die Skripte zu finalisieren, die Übersetzungen zu organisieren und dann letztlich auch zu produzieren. Also Arbeit ist gerade genug da, zumindest auf meinem Schreibtisch. Aber ich glaube, bei Ralf ist es auch so.
Das liegt sozusagen
das auch
auf meinem digitalen
oberst.
Schreibtisch, ja, ja, klar. Für mich kommt die Postproduktion noch zum großen Teil zu. Ja,
ja, das klingt nach einem fetten Projekt und eben auch spannend, in mehreren Sprachen sowas zu machen und dann wirklich wahrscheinlich auch zu gucken, wie verteilt sich das, ne? Wie können eben auch die Leute dann weiter damit arbeiten? Also das ist auch euer Geschäft, dass ihr sagt, ihr produziert das für Institutionen, und das finde ich ist ja auch immer so ein ganz spezielles Ding, ne? Gemeinsame Projekte an den Start bringen. Da wollen wir gleich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, weil das ist ja so eine ganz interessante Sache. Wie arbeitet man zusammen? Wie kann man da zusammenarbeiten? Aber wenn wir so zurückblicken und natürlich auch mal ausgehend vom Digamus Award, kann ich nämlich nochmal berichten, dass wir die Kategorie Podcast tatsächlich ins Leben gerufen haben, weil wir bei der ersten Einreichung einfach einen riesen Schwall bekommen haben und dann gemerkt haben, aber wir müssen eine eigene Kategorie dazu bilden. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Beobachtung teilt, ob es auch vielleicht so langsam wieder ein bisschen sich verändert, aber es gab ja einen richtigen Boom an Podcasts. Und meine These ist, dass natürlich auch Corona damit gespielt hat. Aber die andere Behauptung, die ja immer hergestellt wird, ist auch, ja, damit erreicht man das jüngere Zielpublikum, weil gesagt wird, dass die eher auch auf sowas wie Podcasts ansprechen. Da würde mich interessieren, ne? Wie seid ihr da hingekommen? Also wenn man jetzt guckt, ihr seid Historiker von Hause aus, wie man so schön sagt, und ihr habt journalistisch euch spezialisiert. Wie kam dann sozusagen der Fokus auf Podcasting und stimmt das mit, es gibt einen Boom und zweitens junge Leute? Wer mag darauf mal antworten?
Das waren jetzt viele Fragen, das überlege ich gerade. Wie sind wir dazu gekommen, uns auf Museen zu spezialisieren? Das war, glaube ich, eine Frage, ne?
Ich glaube erstmal, wie auf Podcasts.
Ja, ja. Das hat sich so ergeben, wie es manchmal so ist. Also Lukas und ich, wir haben uns ja übers Radio kennengelernt. Wir haben vorher beim Radio gearbeitet und da, also in dieser Radio-Bubble, da war auch einfach schon Podcast länger bekannt. Wir haben Privat-Podcasts angehört und Lukas hat dann für den Radiosender einen Podcast entwickelt und ich habe dann, ich glaube, ein bisschen später, oder ich weiß gar nicht mehr, wann das war, da habe ich dann für ein Museum einen Podcast umgesetzt. So hat das dann angefangen und dann sind wir von diesem Radiosender weggegangen, anderswohin, nach Nordrhein-Westfalen und sind in Kontakt geblieben und haben gemeint, hey, komm, das mit dem Podcast, das, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwie sind wir doch dann, wie war denn das?
Also ich kann dir ja vielleicht kurz auf die Sprünge helfen, genau. Also es ging ja da los, dass wir eben schon immer diese Podcast-Begeisterung hatten und Ralf, das kann man ja sagen, dass du ja einer der Pioniere bist für Podcast im Museumsbereich, weil dein erstes Format, was du damals für das Deutsche Museum in München gemacht hast, ist meiner Meinung nach ja eines der ersten Museums-Podcasts aus dem deutschsprachigen Raum überhaupt.
Wann war das?
Naja, also genau genommen nicht, weil es gab ja schon früher einen Podcast-Boom, muss man sagen, Anfang der Nullerjahre. Und da war ich ja nicht dabei, aber das waren dann hauptsächlich tatsächlich so Talks, also so Interviewformate, wie wir jetzt zum Beispiel eins aufnehmen. Und was ich halt dann anders gemacht habe, ist, dass ich so ein Storytelling-Format gemacht habe, also ein Feature mit Sprecher und mit eingespielten Tönen und Musik und allem drum und dran. Und das war, wenn ich es jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, 2017, 18, irgendwie sowas.
Genau. Ja, und dann waren wir, also es gibt auch eine ganz ehrliche Seite dieser Antwort. Wir waren ja beide dann im Angestelltenverhältnis und dachten uns, wir hätten auch mal Lust, eigene Projekte zu realisieren. Und dann haben wir Anfragen bekommen, eben auch von verschiedenen Museen in dem Fall, direkt während der Corona-Zeit dann auch, ob wir uns das vorstellen könnten, da Formate zu entwickeln. Und wir haben beide gesagt, ja, könnten wir machen. Und dann irgendwann haben wir so sukzessive Arbeitszeit bei unserem eigentlichen Arbeitgeber reduziert. Und dann irgendwann einfach gemerkt, okay, wir müssen uns jetzt entscheiden, machen wir das jetzt vollberuflich und können damit auch besser werden oder bleibt das jetzt dauerhaft so ein Nebenbei-Ding? Und dann haben wir eben 2021 gesagt, okay, wir machen das jetzt voll und ganz und sind dann den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen, bis jetzt. Das ist die Geschichte, genau. Und vielleicht noch zu deiner Frage bezüglich der Altersaufteilung. Ich glaube, wenn man sich Podcasts anguckt, gibt es keine einfachen Antworten und es gibt auch keine einfache Zuschreibung. Wenn man sich aktuelle Statistiken anguckt, jetzt ist vor kurzem wieder der Online-Audio-Monitor rausgekommen, der jedes Jahr so ein bisschen das Hörverhalten von Online-Audio und Podcasts untersucht. Und da ist zum Beispiel klar, dass der Podcast-Konsum in einer jüngeren Zielgruppe eher gleich bleibt, beziehungsweise sogar minimal rückläufig ist. und dass aber gerade so die mittlere Altersgruppe, dass es da die meisten Zuwächse gibt. Also es ist diese Altersgruppe, die man vielleicht so gar nicht mal jetzt so aus der Hüfte geschossen als Podcast-Hörende vermuten würde. Und je länger man sich mit dem Medium beschäftigt, desto mehr merkt man einfach, dass es so viel davon abhängt, welches Format ich für welche Zielgruppe konzipiere, was sind meine Erwartungen und welche realistischen Erwartungen habe ich auch an HörerInnenzahlen zum Beispiel. Deswegen ist es eine Frage, junge Leute hören in der Regel Podcasts, so habe ich deine Frage verstanden, kann ich weder mit Ja noch mit Nein beantworten, aber Ralf, du kannst mich da gerne ergänzen.
Ja, es ist halt eine Frage, was ist jetzt jüngere Leute, was ist damit gemeint? Also wenn wir
Die 14-Jährigen.
Ja, aber wenn wir gucken, wer hört Podcasts, jetzt auch wieder ausgehend von diesem Online-Audio-Monitor, weil er einfach sehr viele Leute gefragt hat, dann ist es so, dass die Kerngruppe der Hörer, ich glaube, so, was ist denn das, so 25 bis 49 Jahre alt ist oder so. Und danach, also ab 50, geht es schon deutlich weiter runter. Aber da bin ich auch gespannt, was die Zukunft bringt, weil ich glaube, dass diese Altersgruppe da noch mehr wird. Also da, beziehungsweise, dass noch mehr Leute in dieser Altersgruppe Podcasts hören
werden. Ja, aber das ist, wenn wir ja mal ehrlich gucken, auch in unserer Museums-Community, ne, und die Frage, wen erreichen Museen, das ist die Zielgruppe, die sie alle haben wollen, ja, weil das ist gerade nämlich die, wo es ein bisschen dann, ne, nach der Schule und diesen ganzen Zusammenhängen und bevor sie dann eben wirklich vielleicht in die Pensionierung gehen und wieder Zeit haben. Das ist eben dann auch ein Publikumssegment, was heiß begehrt ist. Ne? Mhm. Die Frage, wie kommt man an die ran und wie kann man... Also ich verstehe schon, dass man... Also die Antwort finde ich natürlich auch besonders wichtig zu sagen, kommt immer drauf an, ne, wen man mit welchen Inhalten auch. Ja, die Inhalte, der Kontext, das ist natürlich genau das, was zieht und dann hört auch jemand einen Podcast, der vielleicht sagt, ja, normalerweise höre ich keinen, aber den, ja, höre ich mir besonders an. Aber es ist eben ja auch spannend, so nochmal diesen Audiomonitor, das finde ich interessant. Und aber teilt ihr denn die Feststellung, also du hast jetzt gesagt, Lukas, es geht wieder zurück in einer bestimmten jüngeren Zielgruppe, aber seht ihr schon, dass das irgendwie auch einen Boom gibt, immer noch gibt, auch gerade im Museumsbereich und in der Kultur?
Ich glaube, den Boom, also auch hier ist die Frage, wie definierst du Boom? Ich glaube, den wirklichen Boom an Abrufzahlen, an Formaten, der ist tatsächlich mit Corona gekommen. Weil dann war es auf einmal das perfekte Medium. Keiner wollte mehr Screentime zu Hause haben, aber gleichzeitig waren alle Häuser geschlossen. Und da war halt Podcast einfach das perfekte Nebenbei-Medium. Und deswegen hat es da so geboomt. Von diesem Boom zehrt die Podcast-Landschaft immer noch. Was es aber trotzdem gibt, ist meiner Meinung nach eine Konsolidierung. Das heißt, es wird immer mehr Podcasts geben, es wird auch immer mehr Formate geben. Ich sage immer, es gibt ja auch nicht zu viele Homepages oder es gibt ja auch nicht zu viele Bücher oder zu viele Filme. Also die Frage, gibt es zu viele Podcasts, die manchmal gestellt wird, die, finde ich, ist keine wirkliche Frage, weil... Podcasts sind Geschichten und Geschichten sind unendlich und solange die Geschichte gut erzählt ist, hat sie ihre Daseinsberechtigung. Was ich aber glaube ist, dass die Zeiten, in denen man mit wenig Aufwand und ich sag mal mit eher hemdsärmeligen Methoden ein großes Publikum erreicht hat. Naja, aber guck mal, großes Publikum meine ich jetzt ein breites Publikum. Ich nehme mal an, dass bei deinem Podcast angeht, es ist ja eine sehr eng definierte Zielgruppe und das ist ja die große Stärke des Medium-Podcasts, dass du ja nicht wie bei Social Media jetzt die Millionen Abrufzahlen haben musst, damit dein Format seine Daseinsberechtigung hat, sondern dass dein Format, wenn es auf die Zielgruppe zugeschnitten ist, natürlich auch mit einer begrenzten Zielgruppe durchaus erfolgreich sein kann. Ich habe letztens einen Vergleich gelesen, den fand ich sehr gut. Jeder Podcast-Hörer ist ungefähr ein Äquivalent zu einem interessierten Studierenden in einer Vorlesung, der sich 1,5 Stunden oder wie lange auch immer die Sachen anhört. Und überleg mal, wie schwer das ist, 1000 Leute in einen Uni-Hörsaal zusammenzubringen und die sind alle interessiert und hören alle interessiert diesen Vortrag zu. Und wenn du das schaffst, dass du mit deinem Podcast 1000 Leute erreichst, die sich deinen Inhalt lang und gut anhören, dann ist die Rezeption dieses Inhalts, also die qualitative Aufnahme dieses Inhalts, die ist eine ganz andere. Und von daher auch hier wieder, also es tut mir leid, dass ich dir da keine einfachen Antworten geben kann. Wenn du jetzt den Boom,
ich will ja auch nicht nur einfache Antworten.
Wenn du jetzt den Boom, also wenn du sagst quantitativer Boom, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Booms. Das wird aber auf hohem Niveau weitergehen, aber ich glaube nicht, dass das so weiter wachsen wird wie in den vergangenen Jahren. Das glaube ich nicht. Qualitativer Boom, da würde ich sagen, das sind wir in der Konsolidierung, wir sind in der Professionalisierungsphase drin. Und es geht jetzt halt darum, Nischen auszufüllen. Aber zu sagen, es gibt zu viele Podcasts oder diese Podcast-Müdigkeit, von der auch immer wieder gesprochen wird, das ist für mich, also diese Frage stellt sich für mich nicht.
Ralf, wenn ich da ergänzen darf, ich glaube, dass Podcasts aber zunehmend eine breitere Zuhörerschaft finden und auch mehr in der Öffentlichkeit ankommen. Nicht zuletzt dadurch, weil ja unglaublich viele Öffentlich-Rechtliche mittlerweile auf Podcasts setzen und die auch sehr stark bewerben. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Fernsehen irgendwie was anschaut, weiß ich nicht, Tagesschau oder sonst irgendwas.
Wird immer gesagt.
Wird immer diese Werbung für Podcasts eingeblendet, genau. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Leute dann wirklich auch diese Podcasts anhören werden.
Man muss sowas einüben, ne? Das ist wahrscheinlich auch ein Verhalten, zu gucken, wo kriegt man die auch, ne? Wie kann man eben auch dafür sorgen, dass man immer die neuesten Podcasts im Prinzip seinen Interessen gemäß dann abrufen kann. Das ist ja auch so dieses ganze Ökosystem, ne, was darum herum auch existiert. Das finde ich besonders spannend. Also, dass du dann einfach deine eigenen Catcher hast, wo du dann sagen kannst, ich mich interessiere mich dafür und das dann auch kriegst. Aber vielleicht nochmal, wenn wir nochmal spezifischer auf Zielgruppe beziehungsweise Leute, die Podcasts hören, gehen. Ralf, du hattest eben das Thema Buch auch nochmal eingebracht und das interessiert mich auch immer, natürlich auch aus dem Aspekt der Bildung, der kulturellen Bildung auch. Da sprechen wir ja immer auch über verschiedene Lerntypen, über verschiedene Vorlieben, wie man eventuell auch Wissen konsumieren möchte, wie man sich da mehr oder weniger auch in einer bestimmten Szene befindet, weil man einfach diese Vorlieben hat. Ist das was, was ihr auch beobachtet oder was ihr mitdenkt in euren Konzepten so, dass es eben ganz bestimmte Typen, Lerntypen sozusagen gibt? Oder kann man eigentlich jeden irgendwie audiomäßig glücklich machen?
Naja, wir denken nicht in Lerntypen, aber haben schon eine gewisse Zielgruppe oder Persona vor uns, dass wir uns fragen, ja okay, was für Vorlieben, was für Hobbys, in welche Welt ist diese Person eingebettet oder diese Personengruppe und wie könnten wir da Anknüpfungspunkte schaffen, sodass diese Person dann auch sich für den und den Inhalt interessiert. Und das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Ausgestaltung unseres Podcasts. Also sei es jetzt, wie reden wir die Leute an, werden sie geduzt, gesiezt oder welche Wörter verwenden wir, welche Sprache an sich schon, arbeiten wir viel mit Musik und wenn ja, welche Art von Musik, wir wollen ja dann Musik nutzen, die auch passt, die einerseits zum Thema passt natürlich, auch Tonalität, gewisse Tonalität erzeugt und andererseits den Leuten jetzt nicht so vor den Kopf stößt, dass sie sagen, nee, da kann ich hier nichts mit anfangen, fühle ich mich komplett befremdlich hier.
Und vielleicht, wenn ich da noch ergänzen kann, weil deine Frage war ja, gibt es verschiedene Lerntypen oder gibt es vielleicht auch Typen, für die dieses Medium Audio vielleicht nicht so geeignet ist? Ich glaube nein. Also ich glaube, das ist für alle geeignet, durch alle Schichten hindurch, weil ich der Meinung bin, dass, und ich bin davon überzeugt, dass Audio einfach der direkteste Weg in die Immersion für Menschen ist, weil ich nur diese akustische Ebene habe. Das heißt, ich kann trotzdem ganz viel Stimmung transportieren. Ich kann ganz viel durch Musik, durch Akzente, durch alles Mögliche transportieren. Ich bin aber nicht so dem Bild ausgeliefert. Ja, das heißt, meine Imaginationskraft ist deutlich größer, wenn ich Podcasts höre. Und ich glaube, das ist auch das, warum auditive Inhalte, egal ob das Musik, ob das Hörbücher, ob das Podcasts sind, das ist einfach diese große Stärke, diese sehr ehrliche, sehr intime, sehr direkte Ansprache. Und ich glaube, dass alle Menschen in einer gewissen Art und Weise sich auch so ansprechen lassen wollen. Es kommt halt nur darauf an, gibt es halt den richtigen, also das richtige Format und natürlich die richtige Ausgestaltung dafür.
Ja, ich glaube auch, dass das Audio so dieses Potenzial hat, dass es halt sehr schnell Gefühle in einem wecken kann. Mhm. Also man kann halt sehr schnell, auch jetzt als Beispiel Musik, da kann man ja sehr schnell, also empfindet man ja sehr schnell, gefällt es einem oder gefällt es einem nicht, assoziiert man was Positives oder was Negatives damit. Und so ist es mit der Sprache im Endeffekt beim Podcast dann auch. Man verbindet Gefühle damit.
Und es gibt auch Studien, die zum Beispiel herausgefunden haben, dass Hörende von Podcasts eine parasoziale Beziehung mit dem Host eingehen. Das heißt, dass Hosts von Podcasts auch nach einer gewissen Zeit so eine Art Konstante und so eine Bezugsperson im Alltag und im Leben vieler Menschen sind. Und deswegen ist es auch zum Beispiel so, dass die Stimme natürlich extrem wichtig ist, aber andererseits auch sehr subjektiv ist. Also es gibt Menschen, die hören sich Podcasts gerne an, weil die zum Beispiel die Stimme, das Timbre, des Moderierenden gerne hören. Und andere sagen, ich kann mir diese Stimme nicht anhören. Das heißt, es gibt auch ganz viele Sachen im Podcast-Game, die man ganz schwer irgendwie, ja, jetzt qualitativ so komplett abstecken kann, weil ganz viel einfach subjektive Wahrnehmung ist, weil das eben so über die Stimme und die Persönlichkeit und über diese Direktheit funktioniert. Genau, aber ich finde da eben diesen Aspekt mit dieser parasozialen Beziehung, das finde ich total spannend, weil ich wüsste jetzt nicht, dass jemand eine parasoziale Beziehung mit seinem Zeitungskolumnisten eingegangen ist. Dem kann man zustimmen oder nicht zustimmen. Man kann die Kolumnen gut finden oder nicht gut finden, aber das macht man eher nicht so. Ja, also ist zumindest jetzt einfach mal meine Aussage. Und das ist, glaube ich, diese große Stärke des Formats.
Ja, also Ralf, du hattest das eben, glaube ich, auch mit der Immersion genannt. Ne? Also diese,
ja, ich glaube, Lukas war das auch. Lukas hat das genannt.
Ach so, dieses Eintauchen, ich meine, da ist es ja auch spannend, wo wird denn eben auch der Podcast gehört? Also das, finde ich, ist ja auch so ein Setting, dass man sich ja oftmals die Podcasts in seinen Alltag mit reinnimmt, ja, in seinen, also ich zum Beispiel, ich höre das immer gerne, wenn ich irgendwie Sport mache oder wenn ich irgendwie draußen eine Runde drehe oder so, also man ist in so einer ganz anderen Situation als, wenn ich mir vielleicht irgendwie am Rechner ein Video-Talk oder sowas reinziehen würde, ne, das finde ich ist auch noch eine wichtige Komponente, ja, wie stark wird man da angesprochen und vielleicht auch nochmal auf diese Frage, also du hattest ja gesagt, dass du diesen Podcast, den du fürs Deutsche Museum war das, ne, gemacht hast, dass da eben so viele unterschiedliche Komponenten auch eine Rolle gespielt haben und dass die Musik irgendwie auch eine wichtige Komponente ist. Gibt es da bei euch, weiß ich nicht, ich stelle mir so vor, dass man auch so Moodboards macht oder sich dann wirklich so auch guckt, welche Zielgruppe hört was und in welche Richtung geht das dann? Also, dass man darauf auch sehr achtet, welche Vorlieben da vorhanden sind und dann damit arbeitet?
Okay, ich wusste jetzt nicht, wer antworten möchte. Also mit Moodboards arbeiten wir nicht. Wir sind halt beide auch noch selbst Musiker. Deswegen haben wir also noch einen sehr persönlichen Bezug zur Musik und uns ist Musik dadurch auch sehr, sehr wichtig. Wir spielen uns halt schon immer so Musikideen gegenseitig vor und natürlich dann auch mit den Kunden das absprechen und überlegen, ja, wem könnte das passen. Aber es ist schon... Ja, wie soll ich sagen? Es ist schon viel Gefühlssache, einfach zu überlegen, was passt jetzt. Und man muss auch ausprobieren, weil manchmal denkt man sich, ah, dieses Musikstück passt doch total gut. Aber wenn man das dann unter, ja, was gesprochenem Wort drunter legt, dann passt es plötzlich nicht mehr, dann ist es vielleicht zu aggressiv. Also da muss man sich wirklich viel Gedanken machen und auch, wo man die Musik drunter legt, ja, an welchen Teilen der Spreche, ich nenne das immer Spreche, ich weiß nicht, wie man das sonst sagen soll, also die aufgenommenen Worte. Und wie man auch die Musik entwickeln lässt, das ist ja auch so eine Kraft, ja. Man kann ja ein Musikbett nehmen, das man die ganze Zeit loopt, also immer wieder, wie immer wiederholt, einen kleinen Abschnitt. Das ist dann halt sehr einseitig. Oder man guckt, wie entwickelt sich das Stück und versucht dann, diese Dramaturgie des Stücks auch mit der Erzählung zu verknüpfen. Das ist natürlich dann die große Kunst, sowas zu schaffen. Ja. Also Musik ist schon wichtig, um das mal so zu beantworten.
Der Klassiker ist ja, wenn man Spannung erzeugen will, ne, dann gibt's ja wahrscheinlich einen bestimmten Rhythmus, bestimmte Dinge, die da eine Rolle spielen. Und das andere wäre dann vergleichsweise eben, wie du sagst, das unterlegt man halt eben, damit dann auch vielleicht so eine schöne Soundkulisse da ist, ne. Arbeitet ihr auch mit eigener Musik dann oder ist das eher dann die Datenbanken, die Dinge, auf die man Zugriff haben kann, mit der man dann?
Es ist ganz unterschiedlich.
Das Gestalt.
Also
ja.
Die Bitte nichts anfassen Musik, die ist zum Beispiel von uns. Und
ja.
Wir haben auch schon Musik für Kunden komponiert. Wir machen es aber nicht mehr so, weil wir einfach keine Zeit dafür haben. Und weil wir gemerkt haben, wir sind keine ausgebildeten Musiker. Es gibt Leute, die das sind und die das deutlich besser können als wir und bei denen das Endergebnis dann auch besser ist. Man kann natürlich auch mit Sounddatenbanken arbeiten, da gibt es ja mittlerweile auch Angebote ohne Ende. Aber das Schöne ist ja, wenn ich jetzt Musik für das Medium Podcast brauche und wenn es um das Thema Klanglogo geht oder irgendwie sowas, dann gibt es einfach Menschen, die fantastische Musik dafür produzieren können und die natürlich genau deinen Bedürfnissen und deinen Entsprechungen nach halt auch diese Töne dann einfach liefern können mit verschiedenen Abwandlungen, mal weniger intensiv, mal mehr intensiv. Und deswegen würde ich schon sagen, für alle, die jetzt zum Beispiel gerade ein Format planen oder die sagen, hey, wir wollen was Wertiges, dann würde ich sagen, überlegt euch, ob ihr die paar hundert Euro, weil häufig ist es nicht mehr, in die Hand nehmt, und vielleicht einen Producer bezahlt, der euch dann eine vernünftige Musik schreibt. Und vielleicht auch noch so ein Bonmot, was ich jetzt in den letzten Jahren einfach durch die Erfahrung gelernt habe, kein Ton ist unschuldig. Also jeder Einsatz eines Tons, einer Musik muss irgendeinen Zweck haben und muss irgendwas dazu, er muss zuträglich sein. Und deswegen ist auch wichtig, dass jeder Ton, der eingesetzt wird, das ist natürlich nicht immer und überall möglich, aber der muss wohl überlegt sein. Und ich zum Beispiel bin der Meinung, lieber dann zu wenig Musik drin haben oder zu wenig Soundeffekte drin haben, als es dann völlig überladen. Aber auch das ist natürlich wieder abhängig von Format,
ja.
Zielgruppe und was auch immer. Ein Gen-Z-Podcast ist gerade einfach totgeballert mit Soundeffekten und mit Einwürfen und keine Ahnung was. Und bei anderen, die dann für ältere Zielgruppen sind, hast du dann kaum was drunter. Also das ist ganz unterschiedlich.
Ja, ja, aber das, also mir geht es manchmal so, dass man denkt, so jetzt fangt endlich an mit dem Podcast, ne? Dann kommt dann immer noch irgendwie eine wahnsinnig lange und ausführliche Melodie. Aber was du sagst, ist natürlich richtig, ne? Dass man irgendwie auch so einen Wiedererkennungswert hat und da natürlich, ja, man kennt so das ein oder andere Jingle, was irgendwie dann, ja, wir alle irgendwie so ein bisschen ähnlich klingen, ne? Das,
ja.
Darf man dann wahrscheinlich...
Ich sag immer, man sollte vermeiden, dass sich der Jingle anhört wie so eine iPhone-Werbung, weil das ist ganz häufig so, dieser gefällige Insta-Pop, der dann irgendwie so ein bisschen so dahin plätschert. Aber wie gesagt, Musik ist wie alles, das ist einfach sehr subjektiv. Es gibt doch bestimmt sehr viele Gründe, die dafür sprechen, aber das ist so mein persönlicher Geschmack, dass ich gerne dann in der Musik mehr ein bisschen edgy habe, als das dann zu gefällig werden zu lassen.
An der Stelle muss ich natürlich mal eine ganz ketzerische Frage in den Raum werfen. Wie steht ihr zu KI? Weil das ist ja zum Beispiel so ein Szenario, wo viele eben auch, die davon vielleicht leben, ja, solche Musik zu machen. Für Filme natürlich wahrscheinlich eher als zu sagen, mein Job ist es, Musik für Podcasts zu produzieren. Aber Glaubt ihr, dass das eben dann doch immer noch die menschliche Komponente da eine wichtige Rolle spielen wird? Gerade in dem Kontext, wo man sagt, das muss irgendwie vielleicht eine Handschrift haben, das muss man wiedererkennen. Wie steht ihr zu KI?
Also ich kann mir beides vorstellen, um ehrlich zu sein.
Ich habe die Befürchtung, dass in den nächsten Jahren der Einsatz von KI, also jetzt auch konkret in Form von Musik, dass das sehr stark zunehmen wird, einfach weil es günstiger ist. Also wirklich einfach aus monetären Gründen. Ich glaube nicht, dass das Ergebnis besser ist als das menschliche, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass es aus Grund des Geldes einfach so sein wird.
Also ja, würde ich dir schon zustimmen, aber ich bin, was das betrifft, absurderweise diesmal kein Kulturpessimist. Normalerweise denke ich, ja, das wird alles eh immer schlechter und keine Ahnung was, aber das glaube ich bei KI irgendwie gar nicht. Ich glaube, es wird halt anders. Also es wird vielleicht mehr Musik geben, aber dafür ist dann dieser Einsatz von Musik viel wichtiger. Und dieser Einsatz von Musik wird vielleicht von Menschen weiterhin wesentlich besser dosiert werden können als von KIs. Ich zum Beispiel benutze KIs in meinem Arbeitsalltag sehr häufig. Alleine schon Materialsichtung, Transkribierung, Übersetzung, Rearrangement von Skripten, inhaltliche Gliederungen, Redaktionspläne, sogar für Pitch-Decks. Also ich muss sagen, ich glaube, dass mir KI wirklich in den letzten Wochen bestimmt 6, 7, 8 Arbeitsstunden pro Woche einfach abgenommen hat. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es diese Technologie gibt. Und ich glaube auch, dass das halt eine Frage der Anpassung ist. Und klar, wenn ich jetzt nur Musikproduzent wäre, der sich jetzt nur darauf fokussiert, Jingles für Radiosendungen oder Podcasts zu schreiben, dann würde ich eher um meinen Job vielleicht ein bisschen befürchten. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel nicht nur die Musik produzieren kann, sondern die Musik auch zum Beispiel gut anpassen kann unter menschlich eingesprochener Sprache, unter dem richtigen Storytelling, wenn ich das quasi schaffe, dass ich diese gewisse Würze, dieses gewisse Funkeln in diesen Podcast reinbekomme, dann glaube ich, wird es auch in Zukunft gefragt sein. Und ja, von daher, ich glaube, es ist wirklich eine Frage der Anpassung.
Also ich halte es ja auch immer mit dem Felix Stalder, der ja gesagt hat, in Zeiten der Digitalität wird das Analoge neu und aufgewertet. Ja, also dass man dann eben sagt, es macht den Unterschied, wenn man etwas dann wirklich so mit einer gewissen Wiedererkennung, Handschrift, irgendwas, was genau passt für eben, ihr habt ja deutlich gemacht, wie wichtig der Kontext ist, ja, und dass man das dann eben auch spiegelt und dass es nicht so beliebig ist. Also wir alle kennen ja Aufzugsmusik und solche Sachen, ne, die dann einfach nur so im Hintergrund dudeln. Auf der anderen Seite, das muss man auch sehen, wir haben natürlich auch die Möglichkeit im Bildungsbereich, ja, Leute, die eben da vielleicht auch mit jungen Menschen einen Podcast produzieren wollen, die einfach kein Geld haben, dann für solche Sachen was auszulegen. Da gibt es ja auch schon diese Musikdatenbanken, ne, die wirklich für schulische Zwecke und so, wo dann auch klar ist, weil ich finde, das ist ein ganz interessanter Fall, um das vielleicht auch nochmal zielgruppentechnisch einzusortieren, weil ich glaube, dass es einerseits das Konsumieren von Podcasts ein interessanter Aspekt sein könnte, aber eben auch das Produzieren, oder? Habt ihr da auch Erfahrungen gemacht, auch mit vielleicht im Museumskontext, mit der Idee, mit jungen Menschen Podcasts zu machen? Oder könnt ihr euch sowas vorstellen?
Was meinst du jetzt genau? Also
das eine ist ja, ein Podcast zu haben vom Museumsseite und dann eben auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten. Das andere ist ja diese Idee, ja, das Format auch selber damit arbeiten zu können, ja, weil Medienkompetenz und all diese Dinge ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt sind, wo man in der kulturellen Bildung ganz tolle Sachen mitmachen kann. Also dass sozusagen das Medium auch an die junge Zielgruppe zu bringen und mit denen was zu erarbeiten und zu sagen, hier, so macht man einen Podcast und wir können jetzt sozusagen den Rahmen bieten, um eure coolen Ideen da ganz anders auch zu präsentieren.
Ja, Lukas hat ja sogar schon einen Workshop gemacht mit jungen Leuten, bei dem sie dann einen Podcast umgesetzt haben. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, das war ein Sommerprojekt an der Mecklenburgischen Seenplatte. Und das war ein Berliner Verein, die da uns angefragt hatten, ob wir auf so einem alten Gutshaus, aus einem alten Gutshausanwesen, was die gerade restaurieren und renovieren, über 20 Jahre hinweg, so mitten in der Baustelle an so einer Seitenhütte, ob ich mir da vorstellen könnte, so einen Podcast-Kurs mit Kindern und Jugendlichen zu machen. Es war von 9 bis 15, glaube ich, oder irgendwie so. Mhm. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Also ich war erst sehr skeptisch, weil ich mir gedacht habe, boah, Material aufnehmen und nur Audio und ich weiß nicht, ob die dann nicht irgendwie, ob dann die Aufmerksamkeit runter leidet, ob die das wirklich da 6-7 Stunden am Tag machen können, weil es wirklich viel Zeit war. Und meine Erfahrung ist, dass ab dem Zeitpunkt, wo auch Junge, also wo Kinder und Jugendliche mit Klang arbeiten, löst es was aus. Und wenn die dann im Nachhinein mit Programmen diesen Klang zusammenschneiden und die sind wesentlich fitter gewesen, als ich gedacht habe, dass die fit sein könnten. Also die haben das sofort verstanden.
Zacki, zacki, können die das.
Ja, ja. Und wir haben dann so einen Naturpodcast gemacht, über die Natur und die Eindrücke und rund um diese Mecklenburgische Seenplatte, rund um diesen Gutshof, der sich da in der Mitte befand. Also war es total mit Grillenzirpen, mit so den Karpfen, die dann in den Karpfenweihern rumschwimmen, dann der Wind, der so durch diese Schilfgräser da durchgeht. Also, und dann hatten die das so aufgenommen und so drüber gesprochen und haben dann auch so fiktive Geschichten erzählt. Wir haben das ja freigelassen. Also die sind alle wiedergekommen und war auf jeden Fall ein sehr tolles Ergebnis. Ich glaube, das einfach Klang löst den Menschen was aus und es ist eine altersunabhängige Sache. Ich glaube, wenn du jetzt einen 85-Jährigen hinsetzen würdest und dem würdest du zum ersten Mal, der würde zum ersten Mal sich vielleicht mit so einer Schnittsoftware auseinandersetzen, dann würde der vielleicht sagen, oh, keine Ahnung, aber ab dem Zeitpunkt, wo der Klang da ist, wo diese Mischung aus Klang da ist, wo ich quasi höre, okay, ich habe jetzt ich habe jetzt meine Musik und da lege ich jetzt den Wind im Schilfgras drunter, das löst was aus und ich habe eigentlich selten Menschen gesehen, die sich von sowas nicht packen lassen.
Weil halt Podcast irgendwie auch so ein Medium von Kunst ist. Also man kann sich da halt schon selbst verwirklichen und so seine Note reinbringen und das macht den Reiz, also für Lukas und mich denke ich mal auch ein bisschen aus, aber hat natürlich dann auch Potenzial bei jungen Menschen, also auch beim Einsatz jetzt in der Schule, in Freizeiten, aber eigentlich überall, wo man halt sowas anbieten kann. Ja. Und warum nicht auch im Museum, klar.
Ja, also ich finde es eben auch gerade diese, gibt ja diesen wunderbaren Begriff der Synästhesie, ne? Wenn alle Sinne irgendwie da mit reinspielen. Also ich habe zum Beispiel auch mal auch ganz basic einfach nur so aufgenommen, aber mit jungen Menschen Bilder vertonen lassen. Mhm. Ja, also ein Monet, ja, welche Geräusche gibt's da? Und da, also in dieser Hinsicht kann ich mir vorstellen, dass das super spannend ist. Und natürlich auch einfach, genau, wie macht man das, ja? Und Skills und junge Leute, die dann vielleicht sehr schnell mit so einer Schnittsoftware arbeiten, aber vielleicht kriegt man es auch hin, wenn man einfach bestimmte Dinge erreichen will. Also das finde ich ist eine sehr spannende Sache. Ich will aber nochmal auch auf die Frage zu sprechen kommen, wie, mit wem man in welcher Art und Weise zusammenarbeiten kann. Wir haben jetzt so diese Idee aufgetan, dass es auch in der Bildung irgendwie ein interessanter Aspekt sein könnte. Aber vielleicht auch nochmal zurück zu dem Setting. Man produziert das, man will bestimmte Inhalte eben auch in der Audioversion zur Vermittlung und zum Darstellen von Themen nutzen. Wie läuft das bei euch ab? Wie sehr seid ihr da gefragt als diejenigen, die sagen, ja, pass mal auf, wir machen das schon für euch? Oder wie sehr müsst ihr auch vielleicht Talente identifizieren, ne, die dann eben, wir haben es eben schon gesagt, eine gute Stimme, vielleicht solche Dinge auch mitbringen, um die dann auch einsetzen zu können in solchen Produktionen?
Also ich glaube, es ist ganz unterschiedlich.
Worauf achtet ihr?
Es ist ganz unterschiedlich. Ja. Es kommt natürlich erstens auf das Projekt an, dann natürlich auch auf das Budget, weil ich meine, wenn ein Budget vorhanden ist, um sich Weltklasse-Moderation einzukaufen, dann ist das von Vorteil. Aber prinzipiell, also ich glaube immer, wenn ich das so zusammenfassen kann, ich glaube, unsere Hauptaufgabe besteht darin, aus einem Thema eine Geschichte zu machen. weil ein Thema ist keine Geschichte. Und ich glaube, das ist so eine Transferleistung, die wir ganz gut können, dass wir quasi sagen, okay, ihr habt jetzt ein Thema, das ist eine Ausstellung, das ist eine Sonderausstellung, das ist irgendwie ein Bild, eine Künstlerin, was auch immer. Und wir machen daraus eine Geschichte, also eine Geschichte, die den Menschen auch wirklich folgen wollen. Und ich glaube, das ist das, was wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden ganz häufig machen, dass wir überlegen, okay, wie können wir das erzählen, was erzählen wir eigentlich, warum ist es relevant und wie würden unsere potenziellen Zuhörenden diese Geschichte verfolgen. Und ich glaube, das ist auch erstmal budgetunabhängig und ausgestaltungsunabhängig, weil ich muss wissen, was will ich eigentlich erzählen und für wen will ich es erzählen und ist es eine Geschichte? Und das ist, denke ich, erstmal das Wichtigste.
Und wie erzähle ich diese Geschichte halt für das Medium Podcast? Weil das ist wirklich auch ein großer Faktor, dass ja, wir sozusagen das Know-how haben, wie man halt für Hörgeschichten textet, während unsere Kunden ja meistens das fachliche Know-how haben. Weil es macht ja einen Unterschied, ob man jetzt eine Geschichte aufschreibt und liest und vor allem dann auch über eine Stelle, die man nicht verstanden hat, nochmal drüber lesen kann oder ob man einen Podcast hört, weil da würden die wenigsten Leute halt zurückspulen. Das heißt, wir müssen wirklich so klar wie möglich Gedanken formulieren, dass dann auch immer nachvollziehbar bleibt, wie die Geschichte weitergeht.
Und teilweise ist auch wirklich redundant.
Bild, keiner spult zurück. Ne?
Ja. Und wir müssen auch redundant formulieren. Also es müssen auch Informationen, also es passiert und das hat dann auch seinen Grund, wenn Informationen zwei- oder dreimal genannt werden. Du hast vorhin gesagt, du hörst Podcasts, wenn du draußen bist und du Sport machst und so weiter und so fort. Das heißt, deine Aufmerksamkeit ist ja sowieso schon durch sämtliche Eindrücke mit beeinflusst. Durch das Wetter, durch den Straßenverkehr, durch keine Ahnung was. Das heißt, du hast ja, also ich kann dir keinen Prozentsatz nennen, aber du bist auf jeden Fall nicht hundertprozentig bei der Sache. Also hoffe ich mal, weil sonst würdest du sehr gefährlich beim Joggen
am Verkehr. Am Verkehr dramatisch.
Genau. Aber ich meine, viele Menschen hören das beim Putzen, beim Pendeln und so weiter und so fort. Das heißt, du musst diese Sprache berücksichtigen. Und das ist teilweise für uns auch die größte Herausforderung in Zusammenarbeit mit Kunden, dass es natürlich von Kundenseite aus vollkommen gerechtfertigt ist, die Forderung zu haben, dass was sehr präzise, sehr korrekt, sehr wissenschaftlich, sehr, sehr genau formuliert ist. Und das ist deren Anspruch, das ist deren Qualifikation, da sind die Experten und das hat auch alles seine Richtigkeit. Aber wir müssen dann halt aus dem manchmal ein bisschen vertraglich oder sehr enzyklopädisch vorgetragenem Sprachduktus.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Halt so reden, wie einem das Maul gewachsen ist. Ja? Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, dass Podcast-Sprache gesprochene Sprache ist. Und genau, das sind vielleicht so die Dinge. Also was ist die Geschichte und ist das ein Thema oder ist das eine Geschichte? Und wie trage ich das vor und habe ich überhaupt meine Zielgruppe im Kopf? Und da sind wir auch selbst im ständigen Lernprozess. Wir hatten erst heute überlegt, wir überlegen gerade so ein bisschen, wie wir Bitte nicht anfassen weiterentwickeln wollen, weil wir natürlich auch dann im stetigen Lernprozess sind. Und dann haben wir uns natürlich auch gefragt, ob wir manchmal Dinge in unserem Podcast beschreiben, die wir verstehen, weil wir sie bei der Aufnahme gesehen haben, aber die unsere Hörenden gar nicht verstehen. Aber wir denken, sie würden es verstehen. Also zum Beispiel aus einer ganz frühen Folge, das war die Folge mit dem Mausefallen-Museum, ein total cooles Museum. Und dann stellt mir die Museumsführerin die eine deutsche Mausefalle vor, die mit ganz vielen verschiedenen Mechaniken und Klappen und Drähten und was weiß ich immer so eine richtig ausgeklügelte Mechanik ist. Und ich versuche das Ralf zu erklären und für mich war das ganz klar und Ralf hat es, glaube ich, so halb verstanden, aber einfach nur, weil wir halt auch interagiert haben, weil ich dann mal Bilder rumgeschickt habe und so weiter und so fort und dann habe ich das aber anderen geschickt und hätten gesagt, sie hätten keine Ahnung. Und ab dem Zeitpunkt waren sie raus, weil das Objekt so schwer zu beschreiben war, dass man das in so einem lockeren Podcast-Setting nicht machen kann. Und das ist halt auch was, wo man überlegen muss, jetzt mit Blick auf Formatentwicklung, zum Beispiel für Kunstgalerien. Natürlich kann ich mich jetzt hinstellen und beschreiben, wie dieses Monet-Bild aussieht. Du hast Monet als Beispiel. Ich kann natürlich sagen, Farbtupfer und impressionistisch und nicht mehr so fotorealistisch wie früher, aber die Stimmung ist ganz wichtig, bla bla bla. Aber die Frage ist, kann man sich das wirklich so vorstellen?
Manchmal
oder ist dann die Geschichte besser? Ja.
Ja, manchmal wird ja dann so in der einen oder anderen Produktion, die man sich schon mal reingezogen hat, gesagt, so hier, ne, könnt ihr im Internet und guckt euch das Bild dann an oder so. Aber das ist ja nur halb gut eigentlich, das so zu machen. Ne? Das andere wäre ja eben zu sagen, also es ist nicht so gedacht, sonst wäre es ja vielleicht auch ein Audioguide oder so und du nutzt das dann im Museum direkt davor. Das kann man ja auch machen, ne? Ja. Aber die Frage ist, was transportiert sich wie? Und ich finde es ja auch ganz cool, ihr macht das ja wahrscheinlich dann auch bewusst, dass ihr euch immer so auch gegenseitig das erzählt, ne? Im Gespräch dann, ne? Das habe ich so wahrgenommen, dass immer einer irgendwie einen Bericht macht und dann dem anderen erzählt, was er da wie erlebt hat.
Keine Ahnung, worum es geht und nimmt sozusagen ein bisschen die Position der Zuhörerinnen und Zuhörer ein, ja. Die sich dann vielleicht auch diese Fragen stellen, weil sie diese Sachen eben nicht gesehen haben.
Genau. Ja. Und da haben wir uns aber trotzdem die Frage gestellt, was ist zum Beispiel interessant? Also wir sind ja gerade in so einem Prozess, weil wir einfach mal gucken, wie können wir das weiterentwickeln, wie können wir das verbessern, jetzt nach über 2 Jahren, in denen wir bitte nicht anfassen, machen. Also zum Beispiel die Frage, die wir uns gestellt haben, vielleicht kannst du uns ja sogar deine Meinung geben, ist es
oder
wichtig?
Diejenigen, die den Podcast hier sich mal reinhören,
naja,
dann
gerne.
Ja,
also ist es wichtig, dass wir diese Museen beschreiben? Also, weil ich habe mir zum Beispiel gesagt, was hat das jetzt für einen Mehrwert, wenn ich den Hörenden sage, das Museum ist in einem alten Schulhaus, es sind knarzende Gänge, 2 Stockwerke, 600 Quadratmeter. Ja, dann habe ich vielleicht ein Bild vor Augen, aber ist das jetzt für den Podcast relevant oder ist das nicht relevant? Und wir sind so ein bisschen am Eruieren, weil eigentlich ist es ja für den Podcast nicht so sehr interessant für die Zuhörenden, wenn ich mich jetzt in die Zuhörendenperspektive reinversetze, weil ich mir denke, ja, ich will ja die Geschichte hören. Ich will ja zum Beispiel wissen, warum ist jetzt dieses Museum da, wie es ist, was ist das Spannende daran und was gibt's aus dieser Ausstellung für tolle Geschichten? Das ist die eine.
Und welche Menschen arbeiten da?
Genau.
Also ich kann ja mal sagen, ich hatte mir besonders die Folge da zum Bremer Geschichtenhaus, hatte ich glaube ich auch schon mal in einem unserer Vorgespräche gesagt, dass ich das wirklich auch als Beispiel dafür gesehen habe, wie eben also einerseits auch eure Skills, sage ich mal, eure Professionalität im Aufnehmen von Ton da rausgekommen ist, weil es gibt da so Stellen, ne, wo man wirklich, weiß ich nicht, was ihr da technisch am Start habt, aber ich hatte so das Gefühl, ich stehe da, ja, und ich krieg den Raum irgendwie, das Gefühl für diesen Raum und dieses Knarzende, also ich bin ein totaler Fan von Knarz, ne?
Ja, ich merk's.
Wir schicken uns auch ja, wir schicken uns auch immer so manchmal kleine Videos, wenn ich irgendwo in irgendeinem Museum bin oder so, wo es besonders gut knarzt, dann gibt's immer Hashtag Knarz. Die Ute Vogel, die liebt nämlich knarzende Böden auch immer sehr. Also das, ne, das ist ja schon sowas, also man kann sowas auch etablieren als so eine Geschichte, die immer wieder auftaucht. Aber da habe ich das so gemerkt, ja, also das ist, fand das auch spannend, diese Wechsel zwischen, ihr habt gesprochen, ihr habt berichtet, aber dann ging es immer wieder um die Reportage vor Ort. Dann waren die Leute, die da vor Ort waren, eben auch in ihrer Besonderheit und Eigenheit. Ne? Es waren ja so viele Ehrenamtliche, die da eben dann diese Funktionen.
Da muss ich dich verbessern. Das sind keine Ehrenamtlichen, das sind Langzeitarbeitslose. Das ist eine Wiederbeschäftigungsmaßnahme, aber das ist vielleicht ein guter Punkt, um zu überlegen, was ist die Geschichte und was ist das Thema. Also aus meiner Sicht war die Geschichte, also das Geschichtenhaus dreht sich um die Stadtgeschichte Bremens. Und es geht ja darum, dass Menschen einzelne Szenen aus der Stadtgeschichte nachspielen, ohne jetzt historische Persönlichkeiten zu sein, aber Persönlichkeiten, die zu dieser Zeit hätten gelebt haben können. Und das Besondere in diesen Darstellenden ist, das sind alles Langzeitarbeitslose. Und das sind Menschen, die auf einmal auf der Bühne stehen, improvisieren, interagieren. Also es ist eines der coolsten Projekte, was ich jemals besucht habe, weil ich das einfach fantastisch finde.
Ja,
ein ganz großartiges Projekt. Aber die Geschichte ist halt nicht die Stadtgeschichte Bremens. Die Stadtgeschichte Bremens ist das Thema. Aber das ist nicht die Geschichte. Das heißt, man kann jetzt diese Folge erzählen, indem ich einmal die Stadtgeschichte Bremens durchkaue und dann immer einzelne Passagen von diesen Menschen reinbringe. Oder aber ich kann quasi sagen, die Geschichte ist ein Mensch, der so ein bisschen aus seinem Loch, aus seinem Tief rausgeholt wird und auf einmal Kräfte in sich selber entdeckt, die er gar nicht, von denen er gar nicht gedacht hat, dass diese existieren. Und das ist die Geschichte. Und so muss ich quasi überlegen, wie ich die Folgen konzipiere. Und jetzt ist es aber gerade bei dem Geschichtenhaus so, deswegen ist es vielleicht ein ganz, also es ist witzig, dass du gerade beim Thema Geschichtenhaus die Tonqualität erwähnst, weil das war die spontanste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Also das war, aber da war ich ja wirklich nur, ich bin ja noch, war in Bremen und ich bin ja nämlich, ich glaube, ich erwähne es auch in der Folge, dass ich dann mit der Tram schnell zurück zum Hotel gerast bin und dann wieder zurückgegangen bin und völlig außer Puste da mit meinem Handrekorder rumgegangen bin. Also ich will damit sagen, gute Tonqualität ist auch möglich mit relativ geringem Investment. Also man muss nicht mehr 14 Mikrofone in jeder Wandnische installieren, um ein immersives Hörerlebnis zu generieren.
Da hat das Haus wahrscheinlich aber auch einiges mitgebracht schon, ne? An Sound, den man jetzt nicht so rauskitzeln musste, sondern der einfach wahrscheinlich sehr präsent war.
Naja, es sind halt diese Schauspielenden erstens, ja. Das heißt, wenn ihr natürlich Schauspieler da habt, die jetzt so tun, als wären sie ein Kaffeehausinhaber aus dem 18. Jahrhundert, der da mit seiner knarzenden Stimme, und da hilft es natürlich auch, dass diese Langzeitarbeitslosen wahrscheinlich ein sehr bewegtes Leben auch vorgehabt haben. Das heißt, das hört man auch in der Stimme, da ist viel Personality dabei. Und natürlich hilft es, aber ich finde, das Geschichtenhaus ist ein tolles Museum, aber ich finde, für Bitte nicht anfassen, es ist eher eine unorthodoxe Folge, weil es ja eher um dieses Sozialprojekt geht als um das Museum. Aber wie gesagt, das ist ja das Schöne auch bei dem Format, dass es immer anders ist.
Aber vor allem, wie du gesagt hast, also es kommt eben drauf an, auch was will ich jetzt hier transportieren, ja. Und gut, bei mir ist dann nur so halb hängen geblieben. Ich hätte eigentlich das nochmal stärker in Erinnerung haben müssen, dass es eben dieses Wahnsinnsprojekt ist. Also das, wie man diese Menschen überhaupt dazu bringt. Aber sich da auch vielleicht zu beschränken auf bestimmte Dinge und nicht zu sagen, also ich transportiere dann all das, was man wissen müsste über die Bremer Geschichte am besten noch in allen Einzelteilen. Und dann, ach ja, übrigens, ne, wir haben hier ja auch interessantes Sozialprojekt, wenn man so sagen will, sondern dass man sagt, das steht jetzt mal hier an erster Stelle und eben die Persönlichkeiten der Menschen, die da mitgemacht haben, das ist, ja, schon ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und interessant, dass du dann da mit relativ einfach mit, aber es war mir wirklich so in Erinnerung geblieben, dass ich dachte so, wow, weil es eben dann auch mit hier Kopfhörern gehört habe. Und dann warst du wirklich, also ne, hat man auch so links, rechts die unterschiedlichen Töne gehört, was ich ja schon, also finde, irgendwie high-end, aber gut, du sagst gar nicht so viel Aufwand.
Nee, also das ist, aber auf diese Geräte gehen wir auch zum Beispiel auch in unserem Workshop ein. Also das sagen wir ja auch, mit welchen Geräten man relativ unproblematisch solche Sachen aufnehmen kann.
Genau. Ja. Also das ist vielleicht jetzt auch das Stichwort, weil ich am Ende auch gerne noch mal so ein bisschen sammeln will, ne? Der Kulturpuls, das ist ja die Idee, dass man so am Puls der Zeit und dessen, was gerade so auch passiert ist. Und da dürfen wir natürlich jetzt auch an dieser Stelle nicht vergessen, noch mal zu sagen, es gibt eben diesen Selbstlernkurs, den Lukas, du ja gemacht hast, eben als sozusagen Escucha-Produzent, wo man wirklich toll einmal durchgeführt wird. Wir haben ja an der einen oder anderen Stelle dazu heute auch noch was gesagt. Ich erinnere mich, war so auch mal vor vielen Zeiten, war ich da so ein bisschen in dieser Bubble mit unterwegs, dass es eben so Podcaster in eine Szene gab, die sich auch immer zu so einer Art Camp, Barcamp irgendwie gefunden hat. Kennt ihr irgendwas so, wo man auch sich mal ein bisschen vernetzen kann mit Podcastern? Seid ihr da in dieser Szene unterwegs? Vielleicht gibt's auch eine Tagung oder irgendwas, was ihr...
Ja, es gibt immer wieder mal Kongresse und auch Treffen. Namen habe ich jetzt gar keinen parat, aber ich weiß, dass es in Köln sowas gibt und in Berlin gibt es das auch sehr viel. Was gibt es in Berlin? Podcast
Week. Ja, jetzt ist die Berlin Podcast Week. vor einer Woche
Sendegate
oder vor einer,
ne? Gibt es auch irgendwas. Sendegate, das ist ja auch schon eine sehr alte Seite, die sich viel mit Podcasting beschäftigt. Und in München gibt es im November eine Konferenz, So Many Voices heißt die. Da überlegen wir auch noch, ob wir da hinfahren oder nicht. Aber ansonsten findet die Vernetzung eher zwischenmenschlich statt, als das jetzt auf Großveranstaltungen ist. Dann ist es so, entweder wir kennen eh schon Leute aus dem Bereich, oder wir machen es über LinkedIn beispielsweise, wenn wir irgendwie merken, da hat jemand dieses und jenes gemacht, dass wir die Leute halt dann ansprechen und mit denen direkt in Kontakt treten.
Und was meine persönliche Erfahrung ist, dass Leute, die in dem Podcast-Game arbeiten, in der Regel sehr umgänglich sind und da auch immer sehr hilfsbereit. Also wir versuchen es natürlich auch zu sein, keine Ahnung, ob wir so wahrgenommen werden, aber es ist ja schwierig, das von sich selber zu behaupten. Aber ich kann immer sagen, die Leute, die ich anschreibe oder mit denen, die ich einfach anhaue und sage, hey, ich bin der und der, lass mal schnacken und so, das ist immer total entspannt. Also ich habe den Eindruck, Leute, die sich für sowas, also ein Podcast ist ein Medium, wo man sich irgendwie ständig anpassen muss und ständig neu orientieren muss. Das ist manchmal nervig, meistens aber sehr ertragreich und sehr, du bleibst halt irgendwie immer so ein bisschen frisch im Kopf, habe ich den Eindruck. Und ich glaube, dass die Leute, die viel dafür arbeiten und die es viel machen, die wissen auch um diesen Umstand. Und ich glaube, dass die auch deswegen wissen, dass dieser fachliche Austausch so extrem wichtig ist, dass dieser Austausch untereinander als Community so wichtig ist. Und gleichzeitig ist das Medium Podcast halt noch so jung verglichen zu anderen Medien oder so jung verglichen zu anderen etablierten Medien, dass es halt diese große Community vielleicht langsam gibt, aber dass die halt noch nicht so krass fest verwurzelt ist, nach wie vor. Also zumindest nicht in der breiten Masse. In der Nische sicherlich, aber in der breiten Masse noch nicht so sehr. Und deswegen glaube ich, sind gerade alle noch sehr auf, also ich empfinde das so, Ralf, du kannst mir da gerne widersprechen, aber ich empfinde das so, dass da alle eher auf der Suche nach mehr Austausch sind und nach viel zwischenmenschlicher Begegnung als nach weniger.
Keine Widerrede hier.
Okay.
Ich bin ja auch gerne im Austausch mit anderen Leuten. Und selbst wenn jetzt jemand, der diesen Podcast hier jetzt hört, noch nicht so viel Ahnung von Podcasting hat, kann er oder sie uns gerne anschreiben. Und wir quatschen dann ein bisschen. So, also wir uns ist auch daran gelegen, dass Podcasting einfach tiefer in die Szene eintaucht, in die Kulturszene, weil wir halt glauben, dass da viel Potenzial drin liegt in der Vermittlung von Wissen.
Und ich finde halt tatsächlich, ich finde, dass es teilweise ein paar richtig gute Formate gegeben hat während der Corona-Geschichte, aber ich finde, dass einfach in letzter Zeit sehr viel Potenzial irgendwie nicht mehr ausgehoben wird. Es gibt so viel Podcast-Potenzial in der Kulturbranche, seien es Museen, seien es Bildungshäuser, seien es keine Ahnung was. Und da gäbe es schon viel Möglichkeiten, auch tolle Geschichten zu erzählen, an tolle Projekte ranzugehen. Ich meine, natürlich, wir planen auch ein paar, es sind auch ein paar in der Pipeline, aber da ist auf jeden Fall noch so viel Potenzial da und ich glaube, dass man da auf jeden Fall, dass es da große Möglichkeiten gäbe, ja.
Ja, ich finde es ja auch immer eine tolle Sache, um einfach auch, also wenn man das eben auch regelmäßig macht, ne, auch nicht nur einmal ein Format, dann um jetzt vielleicht eine Sonderausstellung oder so zu bewerben, das ist natürlich dann immer das Thema, dass dann dafür gerade auch entsprechende Mittel freigegeben wurden, ne, aber dass man einfach sagt, das ist auch ein Bindungsmöglichkeit ans Publikum, ja. Und wie ihr schon sagt, also diese Vorstellung, da diese Verbindung auch zu den Hosts oder zu den Menschen, die in dem Haus arbeiten, also da kann ich mir auch vorstellen, dass da noch viel Luft nach oben ist. Mir fällt gerade ein, dass ich eine Kollegin in Hamburg, ich werde das verlinken, hinterher noch kenne, die sich mit Sound im Museum auch beschäftigt, die Anna Szymanczyk, die glaube ich sogar darüber promoviert hat. Also das finde ich auch eine ganz spannende Sache, weil das wäre jetzt noch mal ein großer anderer Aufschlag. Ne? Das eine ist ja eben rein Podcast, aber eben auch, wie kann ich mit Sound in Ausstellungen arbeiten? Wie kann ich das nutzen? Wie kann ich vielleicht auch einzelne Medienstationen eben podcastmäßig sozusagen oder hörspielmäßig im Prinzip auch aufbauen? Seid ihr in dem Sektor auch ansprechbar unterwegs? Macht ihr sowas?
Wir machen sowas leider noch nicht, aber wir sind auf jeden Fall ansprechbar und haben auch Lust drauf. Und ich finde auch schön, dass du den Punkt jetzt da erwähnt hast, weil bei Podcast haben ja viele eine sehr konkrete Vorstellung davon, was es ist. Und viele denken halt dann an das, was wir jetzt zu dritt haben, so ein Talk, aber es kann eben ja auch ein Feature sein, aber es könnte ja auch was komplett anderes sein. Also ich finde es ja so schön, das einfach offen zu denken und dann auch zu überlegen, ne, wie du jetzt erwähnt hast mit der Kollegin, Sound im Museum, vielleicht kann man da ja Synergien schaffen, vielleicht kann man auch Podcast irgendwie ja einfach weiterdenken, so wann höre ich den Podcast, wie kann ich das verknüpfen mit dem Museumsbesuch? Da fällt mir ja als Beispiel Finding Van Gogh ein, wo es um das Städelmuseum geht, dass da die Ausstellung über Van Gogh hatte, wo halt ein Bild gefehlt hat und darum dreht sich der Podcast. Und dann konnte man das entweder auf dem Besuch zum Museum oder vom auf dem Weg nach Hause halt anhören als Zusatzinformation.
Ja.
Ja, ich denke ja immer so diese Visitor Experience Journey, ne? Und genau, an welcher Stelle kann man was an Podcast-Format machen? Also ich kann eben, ja, wie du das gesagt hast, es gibt viele Szenarien, ne? Zur Vorbereitung, aber eben auch vielleicht zum Dranbleiben, man hat die Ausstellung gesehen und jetzt die Reflexion darüber, ja, dieses, also man muss da, wie du sagst, kreativ sein und sich überlegen, was geht da noch alles, was kann man eben auch mit Sound, mit Stimme, mit Ansprache, mit all diesen Dingen erreichen.
Und
ja,
mit Zeitpunkt und mit Zeitraum. Überleg dir mal zum Beispiel, du bist jetzt in Berlin am Berliner Hauptbahnhof und du bist Tourist in Berlin und du möchtest jetzt in ein Museum, sagen wir mal Gedenkstätte Berliner Mauer. Und dann hörst du diesen Podcast und kannst zum Beispiel, der Podcast ist genau so lang, dass er einmal die Tramfahrt oder die U-Bahnfahrt oder was auch immer vom Hauptbahnhof dahin überbrückt oder den Fußweg. Oder du läufst entlang und hast quasi die Begleitung auf dem Fußweg, wo dann der Podcast sagt, jetzt kommst du an dieser Straße vorbei, dass da und das passiert. Das heißt, ein Podcast, den ich jetzt gar nicht mal dafür denke, dass den die Leute zu Hause anhören, sondern an einem ganz bestimmten Ort anhören, an einem ganz bestimmten
der dich
Kontext.
Auch leitet, so.
Genau, in einem ganz bestimmten Kontext anhört. Und der aber trotzdem überverfügbar ist. Und als eben Beispiel von Ankunft öffentliche Verkehrsmittel zu Museumsstätte. Und das meine ich halt damit, dass es halt unglaublich viel Potenzial gibt. Und da ist einfach mein Anliegen an Leute, die sich da Gedanken machen, was ist die Geschichte und wie könnt ihr euer Storytelling mit solchen Zusatzelementen anreichern? Und da gibt's immer eine Möglichkeit. Und Audio ist so flexibel, das ist so easy to handle. Ich habe ein Smartphone, hat jeder dabei, Kopfhörer hat jeder dabei, Spotify hat jeder.
Das ist es doch.
Das ist der Punkt. Das heißt, ich kann das viel besser verorten, verzeiten, für was auch immer. Und da gibt's so viel Kreativität, die da wartet, entdeckt zu werden. Also da mache ich mir gar keine Bange.
Ja, in Berlin war das, glaube ich, auch, da gibt es eine Buslinie, die auch so stadtrundfahrtsmäßig, ich glaube 101 oder wie die heißt.
Ja, genau. Ja, ich glaube auch, ja.
Und da dann eben, da gab es, glaube ich, auch schon mal so einen Audio-Gedöns-Guide irgendwie, was, wenn du dann einsteigst an einer bestimmten Haltestelle und dann brauchst du nur das auf den Ohren und lässt dich da vom Bus, vom öffentlichen Nahverkehr einmal durch die Gegend schaukeln und hast dann dazu die entsprechenden Informationen. Es ist doch auch ein Setting, was gut funktionieren kann. Ich glaube, wir drei würden jetzt hier noch eine ganze Reihe an Ideen auskochen können. Wir haben festgestellt, es ist noch Potenzial da. Man kann noch einiges machen und eben auch kreativ darüber nachdenken. Es muss nicht immer nach einem bestimmten Schema gehen. Und wir haben festgestellt, dass ihr da auch auf jeden Fall ansprechbar seid, auch für Leute, die sich mal mit euch austauschen wollen. Das finde ich ganz großartig. Also herzlichen Dank für eure Blicke auch hinter die Kulissen, wie ihr was macht, eure Gedanken dazu, wie Podcasting geht. Und ich kann nur noch mal sagen, der Kurs ist wirklich so für jeden, der es mal auch selber probieren möchte, eine coole Sache, ne? Weil das ist ja durchaus auch möglich, dass man sagt, okay, ich will mal da auch niederschwellig mir mal so ein Ding selber ausprobieren, um dann vielleicht auch zu sagen, okay, ich möchte aber auch irgendwann mal mit den Profis arbeiten.
Also ich vielleicht ganz kurz dazu noch, die Idee von dem Kurs ist ja wirklich, also nach diesem Kurs, das ist der Anspruch, ich hoffe, wir werden dem gerecht, der Anspruch ist, den Leuten ein realistisches Bild davon zu vermitteln, was ein guter Podcast ist, was man dafür benötigt und wie man den Podcast je nach Budget, Ressourcen an seine Bedürfnisse anpassen kann. Und dass man da einfach eine realistische Erwartungshaltung hat. Und dass man eben nicht denkt, ja, Podcasting, ich stelle jetzt zwei Mikrofone in den Raum und der Rest läuft von selbst, sondern auch, wie viel Zeit muss ich einplanen, wie viel Budget muss ich einplanen, was ist die Software, was ist die Hardware, wie finde ich meine Nische und so weiter und so fort. Ich meine, die Beschreibung gibt es ja online, aber das ist so der Anspruch. Und ich glaube, dass man da ein sehr gutes Bild davon bekommt.
Ja, und ich bin auch absolut der Meinung, dass eben, wenn man damit wirklich viele Leute erreichen will, dass man da dann schon ein bisschen investieren sollte. Bei uns ist es ja eher so begleitend zu dem, was wir sonst noch anbieten, dass man einfach diese ganz reinen Gespräche, und wir haben das jetzt sehr gut hingekriegt und ich danke euch, dass ihr euch darauf eingelassen habt und mit mir gesprochen habt und eben auch mal vielleicht fünfe Grade sein lasst, was jetzt die Equipment und technische Geschichte angeht. Aber ich bin total happy über eure Expertise, die ich hier anzapfen durfte. Und wir sind auch total happy, dass wir euch gewinnen konnten für die Kubi Academy. Und ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch, lieber Lukas und lieber Ralf.
Danke dir, Anke, und auch danke dir für die Zusammenarbeit.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und ich fand das jetzt auch wieder sehr anregend, einfach wieder über das Thema Podcasting zu sprechen und glaube, dass wir jetzt da auch nochmal Inspiration mitgenommen haben. Also danke auch dir.
Wunderbar. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war der Kulturpuls-Podcast der Kubi Academy. Gemeinsam mit Lukas und Ralf freue ich mich über jede Form der Rückmeldung. Schreibt uns, wenn ihr die heutige Folge kommentieren möchtet und bleibt auf dem Laufenden, indem ihr den Newsletter der Kubi Academy abonniert oder uns auf LinkedIn und Instagram folgt. Bis wir uns wieder hören, bleibt wissbegierig und inspiriert.